Hallo, hier ist Andi. Heute begrüße ich für JetzTV einen bekannten Advaita-Meister. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Madoka. Es freut mich, dass Sie hier sind und ich würde Ihnen nun gerne ein paar Fragen stellen.
Schießen Sie los.
Sie gelten, wie eben schon erwähnt, als erwachter Advaita-Meister. Können Sie mir in Ihren Worten schildern, was Advaita genau bedeutet?
Advaita ist ein Wort, ein Begriff aus dem Sanskrit. Und setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Das eine wäre Dvaita, das heißt Zweiheit oder Getrenntheit. Und A, das ist die Negation davon, also das heißt Nicht-Zweiheit. Sprich, es geht um Eins-Sein. Um Sein, um Erkenntnis, eins zu sein mit, ich glaube, umgangssprachlich würden wir sagen, Gott und der Welt.
Okay, wie genau ist die Bezeichnung des Erwachens in diesem Kontext denn zu verstehen? Ist das bezogen auf das Erkennen, was Sie gerade genannt haben?
Wenn ich erwache, wie ich es ja mache, vom Schlafzustand zum Wachzustand, diesen Übergang nennen wir Aufwachen. So könnte man auch sagen, dass die Erkenntnis eben nicht getrennt zu sein, die Erkenntnis nicht gebunden zu sein an die Umstände des Lebens, sondern dass man selber frei ist, dass man in Wirklichkeit göttliches Selbst ist, das könnte man als Erwachen bezeichnen.
Auf Ihrer Website steht, dass Sie sich in einer Meisterlinie sehen. Sie nennen dort Sri Ramana Maharshi und Sri HWL Punya, also Papaji. Können Sie mir etwas zu diesen beiden Meistern sagen? Aus Ihren Worten?
Natürlich. Papaji oder Punjaji ist mein Guru, mein Meister, zu dem ich 1992 kam in Indien, nachdem ich von ihm gehört hatte. Er mich anzog, obwohl ich nicht auf der Suche nach einem Guru war. Und er ist sicherlich, könnte man sagen, die Quelle, warum heute das Advaita, was eigentlich eine uralte indische Philosophie ist, uralte Erkenntnis, tausende von Jahren alt, warum dieses Wissen so stark sich im Westen ausgebreitet hat, weil viele westliche Menschen in den 90er Jahren, den letzten Jahren insbesondere, bevor seinem körperlichen Tode zu ihm gekommen sind und dann einige davon, die diese Erkenntnis hatten in seiner Präsenz, ausgezogen sind, um in ihren eigenen Ländern dieses Advaita zu verbreiten, diese Botschaft der Freiheit. Wiederum sein Guru ist der heilige Sri Ramana Maharshi, der 1950 in Mahasamadhi, wie also das Sterben eines Erwachten genannt wird. 1950 war das also. Und der war damals schon in Indien ein sehr respektierter Heiliger und lebte in Südindien an einem Berg Arunachala. Ramana ist bekannt für diese Präsenz, die er auch in der Stille ausgestrahlt hat. Und wie gesagt, durch diese Meisterlinie Bhagavan Ramana Maharshi Papaji zu mir gibt es eben diese Verbindung oder das gleiche Erkenntnisübertragung.
Ja, ich denke ja auch von Ramana Maharshi kommt diese allgemeine Vorstellung des Weisen auf dem Berg, zu dem man hingeht, um Fragen zu stellen, wenn man die Antworten fürs Leben haben möchte oder so, was in vielen Comics, Cartoons und sonstigen gesellschaftlichen Ausdrücken ja auch immer wieder vorkommt. Es kam, als ich davon hörte, kam es mir vor, dass das offensichtlich daraufhin zurückgeht.
Nur war es so, dass er nicht immer Fragen beantwortet hat. Manchmal hat er sie mit Stille beantwortet, manchmal hat er sie sehr ausführlich beantwortet. Und er hat eigentlich vor mir gelebt, deswegen könnte ich ihn nicht persönlich sagen. Ja. Meine Kenntnisse bezieht sich da auf Menschen, die zu seiner Zeit noch gelebt haben. Und das hat mich eigentlich sehr interessiert, wie hat er in Wirklichkeit gelebt und wie war es dort jenseits vom Mythos.
Ne? Ja. Auf Ihrer Website stellen Sie fest, du bist Stille, Liebe, Zufriedenheit. Auch steht dort, Sie erläutern, wie Freiheit erkannt und gelebt werden kann. Welche Möglichkeiten bieten Sie spirituellen Suchern dazu an?
Wenn wir still werden, wenn wir wirklich still werden und uns dieser Präsenz bewusst werden, Bewusstsein selbst, was Gedanken, was unseren Gefühlen, unseren Emotionen zugrunde liegt, dann offenbart sich unser natürliches Sein, unser Naturzustand, den ich bezeichne mit Glückseligkeit, mit Frieden und Liebe. Das sind natürlich alles nur Worte, mit denen wir wieder etwas identifizieren, aber ich nenne das eben unser natürliches Selbst, absolute Wirklichkeit.
Der Urgrund sozusagen.
Ja, und im Yoga der Stille, wie der Name auch sagt, ist das natürlich ein entscheidendes Element, dass wir gemeinsam in Stille sitzen.
Ah, das ist ein guter Punkt, weil da komme ich nämlich noch zu, noch ein paar Fragen. Muss mal gucken, ob es vielleicht, können wir auch, wenn das jetzt gerade eh schon erwähnt wurde, auch leichter zu gehen.
Ja, bitte schön.
Ja, also, Sie sind der Begründer der sogenannten Yoga der Stille oder des Yoga der Stille, der Yoga, des Yoga, wie sagt man? Das spielt keine Rolle.
Man sagt im Indischen eigentlich eher das Yoga, bei uns ist es eher. Oder der Yoga, wie auch immer.
Okay, also was ist das genau und wie funktioniert das? Hat das etwas mit dem Yoga zu tun, welches hier im Westen sehr verbreitet ist?
Die Yoga-Philosophie ist ja viel umfangreicher, wie das, was jetzt so bekannt geworden ist, das Yoga, was ja meistens sich eher auf den körperlichen Aspekt bezieht, das Hatha-Yoga, also wo man verschiedene Asanas ausführt, um erst einmal die Körperenergien zu befreien. Und das eigentliche Ziel dieses körperlichen Yoga ist, dass man in Stille sitzen kann, dass man praktisch ohne Obstruktion, ohne Blockaden und so weiter erstmal ruhig sitzen kann und einen, würde ich mal sagen, natürlichen Atemfluss hat. Weil dann erst, wenn diese Gegebenheit da ist, können wir von einem höheren Yoga sprechen und das Yoga der Stille gehört zum Jhana Yoga, das ist das Yoga der Erkenntnis, wo es also eher darum geht, um zu erkennen, wer bin ich in Wirklichkeit.
Also ich habe auch gelesen, dass es beim Yoga der Stille halt nicht darum einfach nur geht, Stille wahrzunehmen, sondern darin geradezu aufzugehen. Wie ist das zu verstehen?
Ich glaube, Sie, wie auch die Betrachter jetzt dieses Videos, wir alle, wir sind eigentlich ursprünglich, unsere Person konstruiert sich aus unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Deswegen glauben wir ja, auch eine Person zu sein. Und wenn wir stille werden, dann offenbart sich das, was aber Wirklichkeit ist, nämlich absolute Stille, unbegrenzte Stille, also was nicht unsere Person zeigt sich dadurch eigentlich auch Begrenzung und Trennung. Und deswegen aufzugehen, eigentlich was eher nennen, ein Sein, ein Verweilen in Stille, ja, wo es dann sich diese Trennung auch auflöst, überhaupt von diesen Begriffen Stille oder Stille sein. Und mir ist plötzlich einfach sich absolute Präsenz offenbart, ja, wo wir grenzlos sind und frei.
Ja, das klingt so, als wenn nicht was Neues erstellt wird, sondern etwas, was längst bereits da ist, einfach nur erkannt wird.
sehr richtig.
Und das Illusionäre sozusagen dabei, wie Wolken, die den Himmel verdecken, dass das praktisch nicht mehr verdeckt, sondern dann klar wird.
Ganz genau, genau so ist es. Genau, das ist die richtige Sichtweise. Ja.
Und wir waren eben gerade auch schon bei der Person, das ist prima, weil die nächste Frage, die dreht sich genau darum, weil laut Ihnen glaubt der Mensch irrtümlicherweise an ein reales Ich, an Handlungsfreiheit und die Existenz einer objektiven Welt. Und ich würde zu diesen drei Themen kurz was fragen. Und zuerst frage ich Sie daher, was meinen Sie damit, dass es kein reales Ich geben soll? Sie haben ja eben gerade schon bereits erwähnt, dass die Person nicht so wirklich richtig ist und dass sich offenbart, was wirklich ist. Können Sie noch ein bisschen was dazu sagen, zu dem Ich, das so real erscheint?
Was heute die moderne Hirnforschung und auch die Metaphysik, also die modernen Wissenschaften herausfinden über Experimente, haben schon Weise vor Tausenden von Jahren erkannt, dass unser Ich in Wirklichkeit nichts ist als eine Einbildung. Für uns Menschen ist das etwas schockierend. Wir erfreuen uns oder erschrecken uns an unserem Ich, an unserer Person. Und jetzt soll es so sein, dass dieses Ich gar nicht wirklich ist, dass es nicht absolut ist. Aber wie gesagt, diese alten Erkenntnisse, die werden ja heute auch bestätigt durch die moderne Gehirnforschung. Wie gesagt, dieses Ich ist eigentlich ein Versuch des Gehirns mit, ich würde sagen, mit dem Universum zurechtzukommen, viele sensuellen Wahrnehmungen zu unterdrücken, andere zuzulassen. Ja. Und dazu war es natürlich dienlich, eine Person zu sein. Aber wir wollen jetzt nicht nur praktisch zurechtkommen in der Welt, sondern einige Menschen haben einfach eine Sehnsucht zu erkennen, wer sind sie wirklich. Warum fühlt sich unglücklich sein, unnatürlich an? Warum ist es so? Ich sage, weil Glück unser wahres Selbst ist. Und einige Menschen, ich glaube, das Publikum jetzt bei jetzt TV, das will tiefer schauen und will erkennen, wer bin ich wirklich. Es gibt manche, die versprechen mir Freiheit, ja, dass ich die finden kann. Und also, es ist möglich.
Das klang jetzt aber nicht wirklich gerade eben so ich-feindlich. Bei manchen heißt es ja auch, das Ego muss zerstört werden, als wenn es irgendwie der Teufel in Person ist oder so. Aber das klang wie irgendwie eher wie so ein Missverständnis, dass vielleicht zu sehr eine Identifikation da ist mit dieser Person, aber dass grundsätzlich dieses Gefühl oder so jetzt nichts Falsches oder Schlimmes ist. Sehe ich das richtig? Oder?
Weiß, also, Gedanken sind nicht Falsches oder Schlechtes, sondern auch Gefühle sind nicht falsch oder schlecht. Das sind ja auch alles Begriffe. Ego, ja, als ob das etwas wäre, es war emotiös, das Ego muss zerstört werden, das Ego muss verschwinden, das Ego muss gebrochen werden, wie auch immer. Ja. In Wirklichkeit findet all das ja, auch das, was als Ego bezeichnet wird, findet in Bewusstsein statt. Ja. Und jetzt die Konzentration auf Bewusstsein selbst kann uns auf jeden Fall befreien von allen möglichen Begrenzungen. Und das ist doch was Attraktives.
Also, Ihre nächste Aussage von den drei, die ich vorhin genannt habe, ist, es gebe keine Handlungsfreiheit. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel den Arm heben will, scheint es so, als wenn ich überlegen kann, wie ich ihn bewege und es dann willentlich ausführe. Auch wirkt es so, als würde ich eindeutig Entscheidungen treffen können. Wo liegt da die Täuschung? Und ist das nicht das Gegenteil von Freiheit, wenn das dann keine Handlungsfreiheit gibt?
Ja, Natürlich haben wir, hat die Hand gelernt, also hat das Kind gelernt, sich zu bewegen, etwas zu ergreifen, diese Tasse beispielsweise. Als ganz kleines Baby war das noch nicht möglich. Ne?
Ja, ja,
die taktile Intelligenz noch nicht ganz ausgebildet, das wurde erst erlernt. Und ganz kleinen Baby würde man jetzt die Tasse vielleicht nicht in die Hand geben, weil sonst der Inhalt dieser Tee verschüttet wird oder die Tasse möglicherweise sogar zerbricht. Ja. Aber wenn Sie mich das fragen, es gibt ja schon Studien, Experimente gab es schon vor 35 Jahren. Ich finde es immer etwas dann auch erstaunlich, dass diese Erkenntnisse, die wissenschaftliche Erkenntnisse, immer noch nicht in unser Alltagsbewusstsein Einzug gefunden haben. Da gibt es, wie gesagt, was Sie erwähnen, ein Experiment, das nennt man das Leibniz-Experiment, wo untersucht wurde, eben, dass die bewusste Handlung, dass der etwas vorausgeht, eine gehirnliche Aktivität, die uns aber nicht bewusst ist. Sprich, es gibt einen Impuls, bevor Sie denken, ich greife jetzt diese Tasse. Also schon bevor Sie selber willentlich etwas tun, gibt es einen mysteriösen Willen, ja, der bereits entscheidet, was Sie tun. Ich glaube auch, warum es nicht so in unser Alltagsbewusstsein Einzug gefunden hat, ist natürlich, weil das nicht eine große Herausforderung ist für alles bei uns, für unser gesamtes Rechtssystem, für unsere Begriffe wie Schuld beispielsweise. Denn wie kann ich jemand schuldig sprechen, wenn vor seinem Willen praktisch etwas anderes entscheidet, ob dies oder das getan wird. Aber wie gesagt, gibt es da schon auch vor diesem Experiment von Herrn Benjamin Leibniz, auch schon in den 60er Jahren gab es auch Forscher hier in Deutschland, wie gesagt, die das herausgefunden haben.
Also die Leibniz-Experimente waren mir schon ein Begriff, aber das noch nicht.
Und das hat halt die ganze Debatte über die Willensfreiheit angestoßen.
Ja, ich denke, dass diese Erkenntnisse auch alles hinterfragen, wie die Welt im Grunde gesehen wird von den meisten, wenn man so will.
Ja. Ich meine, wenn es geht jetzt da jetzt wirklich ganz tief reinzugehen, würde vielleicht den Rahmen hier sprengen, aber wenn die Menschen sich dafür interessieren, da gab es dann auch vor 10 Jahren ein Manifest, wo renommierte Bewusstseinsforscher, Hirnforscher, ja, beispielsweise Wolf Singer, halt geschrieben haben darüber, dass es kein reales Ich gibt, dass es keine Willensfreiheit gibt, etc. etc.
Und nochmal, ich habe ja dann auch gefragt, also wenn es keine Handlungsfreiheit gibt, aber trotzdem sagen Sie ja, das, worum Sie reden, ist Freiheit, dann scheint ja diese sogenannte Handlungsfreiheit eher so eine scheinbare Freiheit zu sein und dahinter steckt aber eine wirkliche Freiheit, kann man das so sagen, auf die Sie hinweisen? Können Sie das in Bezug kurz zueinander setzen, diese scheinbare Freiheit des Ichs und die wirkliche Freiheit?
Die ganzen intellektuellen Reflexionen darüber, ja, die sollten nicht dazu führen, dass wir noch mehr und mehr verwirrt werden und jede Handlung hinterfragen und fürchten oder was auch immer, sondern sollten eher zu einer Befriedung führen von uns. Ja. Und das geht halt dann eher über eigene Erkenntnis, man könnte sagen, über Praxis. Ne. Ist doch viel besser, wir setzen uns mal hin und stellen uns diese zentrale Frage des Advaita, wer bin ich beispielsweise, anstatt jetzt irgendwie nur intellektuell dies und das zu diskutieren und alle möglichen Vorstellungen davon zu haben, wirklich mal selber hinsitzen und still werden und zu erkennen von, okay, Gedanken sind hier, auch eine körperliche Wahrnehmung ist hier, vielleicht Gefühle sind da, etc. Aber wer bin ich, in dem dieser Gedanke auftaucht und wieder vergeht? Wer wer bin ich, in wem dieses Gefühl aufkommt und wieder vergeht. Dann nehmen wir uns wirklich, 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 wenn wir das sind, dann offenbart sich das, was ich Freiheit nenne. Ja? Nämlich frei zu sein von allen Erscheinungen.
Ja, da gibt es nur eine Sache, die mich ein bisschen verwirrt. Und zwar gibt es hier alle möglichen Lehrer und Sprecher, die über Non-Dualität reden oder Advaita oder behaupten, das zu tun. Und dann gibt es einige, die sagen, stelle die Frage, wer bin ich? Und Selbstforschung, was ich absolut nachvollziehen kann, weil da habe ich auch Erfahrungen in Anführungsstrichen mitgemacht. Also ich in Anführungsstrichen. Aber es gibt dann auch welche, die sagen, ach, aber das ist wieder eine Irreführung, weil wenn du sagst, frage dich, wer bin ich, dann bleibt da immer noch ein Ich, das sich fragt, wer bin ich, und das dann erkennt, dass es mich nicht gibt, aber da ist immer noch niemand, der erkannt hat, dass es mich nicht gibt, und dass das sozusagen, also wieder so ein Trick, dass das dann doch nicht ganz hinterschaut wird oder so klar wird, wäre, und das, können Sie dazu was sagen? Diesen verschiedenen Blickwinkeln?
So wie Sie es jetzt geschildert haben, ist da ein aktiver Geist, der noch mehr und mehr aktiviert wird. Aber die Richtung, wenn ich von einer Richtung sprechen würde, sollte eher sein, der Geist, der immer stiller wird. Der Geist, der wirklich jegliche Reflexionen, auch jeden Gedanken, zumindest in diesem Moment nicht in Ernst nimmt, nicht wichtig nimmt und sich bewusst ist, dass etwas hier ist, in dem, wie ich gerade auch schon gesagt habe, Gedanke erscheint, dann ist es völlig egal, welche Reflexion da ist. Ich schaue, wer, worin entsteht es. Dann offenbart sich früher oder später das Selbst, ja, das wahre Ich, ja, das nicht mit der Ich-Ebene des Gehirns, des Geistes und des Körpers zu tun hat. Ja. Dann, aber dieses wahre Selbst hat keinen Konflikt mit der Existenz des Körpers und auch mit den Funktionen dieser Person, sondern ist in Frieden damit, ist in Frieden mit sich selbst, in Frieden mit der Welt, in Frieden mit dem Göttlichen, würde ich sagen.
Okay, ja, dann kommt es halt darauf an, wie weit der Geist noch auf der Oberfläche weiter kreist oder wie tief das dann sich öffnet und über das begriffliche Verständnis von der Welt und ich hinausgeht.
Ja, das zeigt sich eben, was ist mir wichtig? Geht es mir um intellektuelles Verständnis oder geht es mir um Frieden? Ja? Und wenn es mir um Frieden geht, dann bin ich zufrieden mit Frieden. Ne? Wenn ich noch die große Unruhe da ist, oder das Wissen wollen und das nicht zufrieden sein mit diesem das, dann offenbart sich Frieden nicht.
Und was hat es mit dem Glauben an eine objektive Welt auf sich? Also wenn ich es so aus der Sicht des Körpers gehe, kann ich nicht durch eine Wand gehen. Das scheint doch sehr objektiv getrennt zu sein. Aber wo liegt dann letztlich die Illusion hier? Oder gibt es da gar keine Illusion? Oder das ist jetzt nur ein Missverständnis von mir?
Ja, wie ich ja schon sagte, wenn sich da jemand wirklich tiefer dafür interessiert, dann sollte eben diese Neurowissenschaften, ja, von beispielsweise Gerhard Roth oder Wolf Singer etc., sich da ein wenig einarbeiten. Ja, es gibt ja, Sie kennen ja auch, wie hieß dieser populäre Film, den wir hatten, über auch die Existenz von dieser Welt von Mephisto. Wie heißt er? Nicht Mephisto. die Welt erscheint real. Die Welt erscheint real, dem erscheint sie real, unserem Gehirn. Aber der Gehirn ist wiederum auch das, was die Welt erschafft. Wenn Sie schlafen, ist die Welt nicht hier. Nicht, ja? Wenn Sie schlafen, ist die Welt nicht hier. Ihr Körper ruht, und das Gehirn ruht auch, keine Welt. Dann Gehirnaktivität ist wieder da. Sie träumen. In Ihrem Traum erschaffen Sie auch eine Welt. Ist das die reale Welt? Die Welt kann so oder so sein. In dieser Traumwelt könnten Sie vielleicht durch eine Wand hindurchgehen. So.
Ja.
Das wäre möglich. Die erscheint aber in dem Moment Ihnen ganz genauso real, wie es Ihnen real erscheint, dass Sie mit Mathe Bahia ein Interview führen. Das könnten Sie aber auch träumen. Sprich, das Gehirn hat die Kapazität, jegliche Zustände, jegliche Erscheinung zu erschaffen. Das war ja auch die Erkenntnis schon vor 2600 Jahren von Buddha, der eigentlich wie im Yoga des Stillen nichts anderes gemacht hat, sich einfach unter einen Baum gesetzt hat. Bevor er alle möglichen Yogas ausprobiert, alle möglichen Tantras, diese Lehre gefolgt, das gefolgt, zog weiter und weiter, bis er genug hatte von allem und saß einfach still und hat sich von den Erscheinungen, von den schönen Erscheinungen, von den furchtbaren Erscheinungen nicht mehr aus der Ruhe bringen lassen. Da offenbarte sich ihm absolute Wirklichkeit. Danach hat er postuliert, ja, du erschaffst die Welt. In dir entsteht die Welt und vergeht auch Leben. Sie hat keine absolute Wirklichkeit.
Ja, ich glaube sogar Albert Einstein hat gesagt, die Realität ist eine Illusion, aber eine sehr beständige.
Hartnäckige,
genau. Ja, das ist ja auch so, wenn ich schlafe und dann aus der Sicht von meiner Freundin sage ich jetzt mal, sie kommt und mir einmal Wasser drüber schüttet, dass das dann hier doch alles aktiviert wird und dann aber wieder genauso erscheint innerhalb des Bewusstseins. Oh Gott, was hast du getan? Oh, hör auf, ich bin jetzt wach. Und das ist ja also wie, das ist absolut perfekt.
Ich bin mit der Freundin die Wasser über sie schütten muss.
Glücklicherweise nicht, das war nur ein Beispiel. Naja, okay, also ich merke schon, das wird ja alles, dass das immer klarer wird, dass die Beantwortung von Fragen mit intellektuellen Antworten den Geist vielleicht befriedigen können, aber keineswegs in die Richtung führen, wie das aus der sie eigentlich sprechen. Sie sprechen aus einer tieferen Stille heraus, die mit einfachen Antworten keinen Geist jemals verstehen wird.
Sicherlich ist es so, dass der Meister Zweifel beseitigen kann. Wenn der Suchende oder der Student Zweifel hat oder klare Fragen hat, dann kann es sehr gut sein, wenn es auch eine Antwort gibt, die den Geist befriedigt. Oftmals ist es auch so, dass der Meister eine Antwort gibt, die den Geist beschäftigt, weil dann hat er was zu tun, so wie ein Hund, der unruhig ist und ihre Couch an ihrer Couch herumknabbern. In dem Moment, wo sie ihm einen Knochen hinlegen, wird er am Knochen herumknabbern und Frieden ist zu Hause.
Ja? Ja.
So ist es auch gut, wenn der Geist was zu tun hat. Und dann können sie erkennen, wer sind sie jenseits des Geistes. Dann ist es nicht so, dass ich den Geist an sich oder auch unsere geisteswissenschaftliche Kultur ablehne. Ich sage, das ist alles Nonsens. Ich meine, das ist wunderbar. Aber es geht ja für sie darum, selbst Frieden zu finden. Das ist doch, woran es in der Welt mankiert. Ja? Dass überall Unruhe ist, überall die Suche durch Äußeres etwas zu bekommen. Und in Wirklichkeit will jeder nur glücklich sein, jeder will zufrieden sein. Und dieser Frieden, das ist ja auch uraltes Wissen, ist nur geben. Dir selbst zu finden.
Sie schreiben auf Ihrer Website, dass unmittelbares Erwachen jedem möglich ist, ohne Techniken oder andere Konzepte. Heißt das, dass es zwar jederzeit möglich ist, es jedoch keine Kontrolle darüber gibt und man nichts tun kann, um ein Erwachen wahrscheinlicher zu machen? Weil Sie sagen ja auch andererseits, es gibt ja keine Handlungsfreiheit, aber trotzdem ist es dennoch möglich, jederzeit offenbar. Ohne Konzepte, können Sie da ein bisschen was zu sagen?
Ja, da kommt für mich etwas mit herein, was jetzt sicherlich mal nicht wissenschaftlich ist, nämlich der Begriff der Gnade. Also Begriff der Gnade. Da gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Studien drüber. Ich glaube, das würde jetzt von Zientisten abgelehnt werden, dass es Gnade gibt. Denn woher kommt die Gnade, von wem wieder? Ja, das wäre ja auch nicht Advaita, wenn es irgendwie von außen kommt. Aber das ist wunderbar. Einerseits beispielsweise im Yoga der Stille, von mir aus, ich sitze da, Menschen sitzen um mich herum und können sagen, ich tue nichts. Ne? Ich tue nichts. Und Menschen berichten, dass sie dadurch aber Frieden erfahren oder sich beruhigen beispielsweise. Ne? Und manche berichten, dass sie danach glücklich sind, wenn sie mit mir im Satsang waren oder im Yoga der Stille. Ne? Deswegen ist es seit altes Jahr so, das gibt es auch seit 10.000 von Jahren, dass jemand sich anbietet, könnte man sagen. Ja? Um ihn herum versammeln sich Menschen und durch seine Präsenz, wie auch immer, das können wir wahrscheinlich auch nicht wissenschaftlich messen, ja, geschieht etwas Wunderbares.
Dass der Urgrund durchscheint durch die Verstandesverblendung, klingt ein bisschen abwertend, aber sage ich es mal.
Man könnte sagen, vielleicht sind es dann die Spiegelneuronen, die auch wiederum gefunden wurden. Ja.
Also das heißt, manch einer würde vielleicht statt dem Begriff Hingabe vielleicht Schicksal sagen, dass sich das dann offenbart oder nicht, aber dass es auf jeden Fall möglich wird durch die Präsenz eines Meisters, der das bereits erkannt hat oder bei dem das bereits klar ist, wie auch immer, und dass auch dadurch dann, wenn eine Offenheit zu diesem Meister hin besteht, das dann auch klar werden kann. Wie ein Auto, das man mit einem anderen Auto startet. Wum, 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 mit Hilfe eines Kabels. Aber dazu muss das zweite Auto in dem Fall, ein komisches Beispiel, sich bereitwillig erklären, dass das Kabel entsteht. Das ist diese Gnade, dass das passieren kann. So verstehe ich das jetzt sehr modern ausgedrückt.
Es ist so, dass weil alle Menschen schon so belastet sind von all ihren Tätigkeiten, von all ihren Wünschen, von all ihren Befürchtungen, ist es so, dass der Meister nicht den Menschen zusätzlich eine Aufgabe gibt oder ihn belastet, ja, mit einem Tun, was er jetzt zu tun hätte.
Ja.
Weil auch diese Idee, ich muss etwas tun, um etwas zu erreichen, würde ja die Existenz einer Trennung dokumentieren. Sondern, wie gesagt, an sich ist der Meister einfach in seinem natürlichen Seinszustand. Das kann dann schon auch wieder ein Vorbild sein für andere Menschen zu sehen. Oh, da ist auch ein Mensch, der lebt dies und das so und so. Mal ist es so, mal ist es so. Es ist natürlich. Lass mich auch natürlich sein. Ja? Also der Meister beruhigt einen, sagt so, alles ist gut. Aber es ist eben auch bekannt, der Meister weiß auch, dass die geistliche, die mentale Unruhe bei seinem Studenten so stark ist. Deswegen in einem oder anderen Fall rät er auch zur Selbstergründung. Eben zur Selbstergründung, zu ergründen, was ist Wirklichkeit, ne? Was liegt diesem Ich zugrunde. Dann kommt eben dieses Atma-Vichara, diese Selbstergründung der Frage, wer bin ich, ist in vielen Fällen dann sehr, sehr hilfreich, weil dadurch ist es möglich, dass der Geist sich beruhigt.
Super, Sie haben gerade selber die Frage beantwortet, was die nächste Frage bringt und was es bringt, sich diese Frage zu stellen. Also offenbar ist das eine Einladung, tiefer zu gehen.
Eine Einladung, die Wirklichkeit zu erkennen. Die ist näher, ist oder tiefer, das sind auch wieder unsere
Fragen. Ja, das stimmt. Das ist ja, was ist ja näher als nah eigentlich, wenn man so will.
Genau, näher als nah. Ganz nah. Warum in der Ferne schweifen, wenn das Gute ist zu nah?
Ja, das macht der Verstand, dass er immer, dass es in die Ferne geht, um das Glück zu finden, irrtümlicherweise. Also sie zitieren sogar Jesus auf ihrer Website. Ich habe gesehen, so ein Bild von Jesus, und dann stand da das Zitat, ich bin der ich bin, so viel ich weiß, kommt das sogar in der Bibel vor. Also Jesus gilt doch eigentlich als Begründer des Christentums, welches sich sehr dual auf einen von Menschen getrennten Gott bezieht, der vielleicht sogar gegen einen Teufel kämpft, wie manche sich das vorstellen. Wie macht denn Jesus in Bezug auf Advaita Sinn?
Naja, warum das jetzt hier auf der Webseite ist, das, da gibt es, wie gesagt, Bilder von meinem Guru, von seinem Guru wiederum, also meiner Meisterlinie, aber auch unter anderem mein erster Lehrer, das war ein tantrischer Meister, ein Tibeter, und auch das Bild von Christus. Warum? Weil das einen großen Einfluss auf meine Kindheit hatte und ich halt in diesem kulturellen Kontext aufgewachsen bin, wie Sie auch, wie die meisten Menschen hier, auch wenn Sie jetzt nicht als Christen bezeichnen. Trotzdem wissen wir, dass das unsere Kultur ist, ja, eine griechisch, jüdisch-christliche Kultur. Und Sie sagen, er sei der Begründer des Christentums. Das ist ja nicht richtig, sondern es sind eigentlich Menschen, die oder Schüler, die nach ihm, nachdem er gestorben war, daraus aus seinen Aussagen eine Religion aufgebaut haben.
Ja.
Und warum? Ich sehe keinen Widerspruch. Ich könnte mir vorstellen, dass Christus, er war ein Guru, der natürlich auch in einer Umgebung gelebt hat, wo es eine bestimmte Kultur gab. Und da war eben die Auffassung in dieser herrschenden Religion, dass es eine Trennung gebe zwischen Gott und den Menschen. Deswegen musste er, obwohl er ein Guru war, mit einer direkten Seinserfahrung mit einer Wortwahl zu den Menschen sprechen, dass die Menschen das verstehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit seinen engeren Devotees, mit seinen engeren Studenten, hat er seine essentielle Wahrheit mitgeteilt. Was er wirklich gesagt hat, wissen wir ja nicht. Denn die ganzen Evangelien, die wurden ja hunderte von Jahren später aufgeschrieben.
Die ersten Überlieferungen waren alle mündlich.
Ganz genau. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er auch etwas verbreitet hat oder etwas mitgeteilt hat, was der Essenz der Erkenntnis. Die Erkenntnis ist, und in Wirklichkeit hat er ja über Liebe gesprochen oder hat er Liebe gelebt, und das ist ja, würde ich sagen, die Essenz von allen Religionen. Auch die Essenz des Advaita ist ja nicht was Unbelebtes, was nichts, sondern in Wirklichkeit geht es ja um Liebe. Um das
Lebendigkeit auch, lebendige Liebe.
Das ist die Erkenntnis, die auch aus dieser Stille, aus der Selbsterkenntnis sich offenbart. Ja. Etwas undefinierbar, aber es ist Liebe.
Ja, wir brauchen halt Wörter für, auch für das, was kein Wort hat. Dann kommen noch zu zwei, höchstens drei Fragen. Also ich reduziere das jetzt mal auf eine Frage noch. Ich glaube, ich finde die immer recht gut am Ende zu stellen. Wenn Ihnen jetzt ein bekannter und beliebter Mensch, aber der Advaita nicht kennt, zu Ihnen gehen würde und verzweifelt fragen würde, helfen Sie mir, Madhuka, ich hasse mein Leben, was kann ich tun, damit mein Leben glücklicher und erfüllter wird? Also der ist richtig verzweifelt, depressiv, denkt vielleicht sogar an Selbstmord. Und Sie empfinden Liebe zu diesem Menschen, was würden Sie jetzt aus Ihrem jetzigen, was würden Sie zu dem sagen? Was kommt Ihnen jetzt dabei hoch? Was würden Sie dem Menschen antworten?
Ich würde sagen, Andy, setz dich zu mir, lass uns erstmal eine Miso-Suppe zusammen trinken oder einen Tee zusammen trinken. Wir werden also erstmal annehmen, ja? Und mit ihm sein. Ich glaube, in diesem Zustand, den Sie beschrieben haben, geht es jetzt nicht darum, mit philosophischen Erkenntnissen jemanden umzustimmen, sondern einfach mit ihm zu sein und ihn hier spüren zu lassen, dass das menschliche Liebe hier ist. Ja.
Und Raum zu geben, also, oder kann man sagen?
Ja, Raum zu geben, oder ich glaube, indem man, wie Sie es beschrieben haben, ist ja jemand sehr, sehr aufgewühlt und verwirrt. Ne? Dann ist es eher doch auch Halt zu geben, ja? Halt zu geben, Möglichkeit. Ich bin hier und du bist hier, wir sind.
Und wenn das eine ruhigere Person wäre, die jetzt nicht so aufgebracht ist, sondern nur generell sehr unglücklich mit dem Leben zu sein scheint, ich fühle mich so leer, sei es ohne Sinn und wie auch immer, wäre dann Eier angebracht, was weitermäßig ist, darauf hinzuweisen oder die Einladung zu geben.
Dann will ich ihn mitnehmen auf einen Spaziergang. Oder würde ich sagen, hast du ein paar Joggingschuhe, lass uns mal rausgehen und dann werden wir durch die Schönheit des Moments gemeinsam laufen. Und er kann wieder seinen Körper spüren und seine Atmung, die möglicherweise ganz blockiert ist, sich wieder öffnen. Ja. Er kann also teilhaben am Leben,
ja. Ja.
Und dadurch auch meine Lebensfreude sehen und seine wiederfinden. Und erst dann, wenn diese Vitalität auch wieder hergestellt wird, ja. In dem einen Fall die Verwirrung weniger ist, im anderen die Apathie, ne, sich aufgelöst hat, dann ist es erst wieder möglich, auch dann mal zu schauen, was ist die Wirklichkeit. Ne.
Gut, wunderbar. Schöne Antwort. Und allgemein schöne Antworten. Vielen Dank, dass Sie sich den Fragen gestellt haben, Maruka, und alles Gute für Sie weiterhin.
Herzlichen Dank, Andy. Auch Ihnen alles gut und auch den lieben Menschen draußen, die Ihr Video sehen würden. Alles Gute. Hare Om.